diesem letzten Tag, in diesem alten Jahr uns auf dich ausrichten. Wir wollen dich suchen, wollen dir begegnen. Denn wir brauchen dich. Wir wollen dir begegnen und erwarten, dass du in unser Leben hineinwirkst und hineinsprichst, um uns auszurüsten für das Jahr, das vor uns liegt. Danke, dass du da bist mit deiner ganzen Fülle, mit deiner Kraft, Schöpfungskraft. Aus dem Nichts kannst du wirken und schaffen. Und das erwarten wir von dir, Jesus Christus, heute Morgen. Amen. Ja, lasst uns mit dieser Erwartung durch diesen heutigen Tag gehen, an der Schwelle zum neuen Jahr. Wir haben es in der Einleitung gehört. Ich glaube, da ist ein Gottesdienst genau das Richtige. Und ich gebe uns einen Auftrag mit heute Abend, dass wir uns ganz bewusst Zeit nehmen, diesem Gott zu danken für all das Gute, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dem wir erzählen von seiner Hilfe, von seiner Bewahrung und auch, dass wir vielleicht abladen, was uns noch belastet von diesem Jahr und einfach freigesetzt in dieses Neue hineingehen zu können. Denn in der Predigt jetzt möchte ich nicht rückwärts schauen, sondern bereits den Blick vorwärts richten. Mit was für einem Gefühl gehst du über diese Schwelle 2024? Da gibt es ja die Optimisten unter uns, oder? Die sagen, kommt schon gut. Und es gibt die Pessimisten, die darüber nachdenken und was passiert in der Ukraine und mit uns, wenn die Hilfe aus den USA versiegt, weil das Geld aufgebracht ist. Was ist, wenn sich dieser Konflikt im Nahen Osten, dieser Krieg ausweitet? Was passiert, wenn die Konjunktur einbricht, diese hochverschuldeten Staaten überall zusammenbrechen? Ja, man muss realistisch sein, oder? Auf welcher Seite bist du? Optimist? Pessimist? Vielleicht gehörst du zur Fraktion der Pragmatiker, die sagen, was soll ich mir denn den Kopf zerbrechen? Es kommt, wie es kommt. Und die haben natürlich immer recht, ist ja klar. Einer hat mal gesagt, ein bekanntes Bomo, Prognosen sind einfach schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Hast du es auch schon gehört? Und so ist es. Es kommt, wie es kommt. Wir wissen es wirklich nicht. Ich bin so dankbar, dass wir uns jederzeit daran festhalten dürfen, unser Gott hat alles in seiner Hand. Es gibt uns so viel Ruhe, so viel Gewissheit. Aber ganz unabhängig, ob du Optimist, Pessimist, Pragmatiker bist, was mir aufgefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe, es sind immer Perspektiven, die urteilen, geht es mir besser? Geht es mir vielleicht schlechter in der Zukunft? Bringt mir das mehr Gesundheit, mehr Glück oder weniger? Das ist oft die Perspektive, die wir haben, wenn wir vorwärts blicken. Und Jesus, wie so oft, hat einfach eine ganz andere Perspektive. Und das würde ich uns gerne lesen. Und wenn du eine Bibel hast, lies doch mit. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, ab Vers 35. Matthäus 9, 35 folgende. Da steht: Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lernte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes, er heilte alle Kranken und Leideten. Und als er die Scharen der Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schicke. Das ist die Perspektive von Jesus. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man die Leute damals gefragt hätten, in was für einer Zeit sie leben und was die Zukunft bringen wird, werden auch diese verschiedenen Antworten gehört. Die Pessimisten, die sagen, ja, unter diesen Römern, das kommt gar nicht gut. Wir werden ausgepresst wie eine Zitrone und das Wetter ist auch viel zu trocken und überhaupt. Und die Optimisten, die gesagt hätten, ja, die Römer, aber immerhin Friede. Und sie lassen uns unseren Glauben. Und wirtschaftlich läuft es doch auch nicht so schlecht. Man kann wieder reisen und die Besucher kommen wieder nach Jerusalem, der Tourismus läuft und so weiter. Ist dir aufgefallen? Jesus und seine Perspektive so anders? Ihm geht es nicht um Wohlstand, Armut, Glück, Unglück, nicht einmal in erster Linie, ob gesund oder krank. Er sieht die Menschenmenge und er nimmt wahr, wie erschöpft sie sind. Wir könnten übersetzen, sie sind abgehetzt, hin und her gejagt im Leben von Sorgen, von geplatzten Hoffnungen, gejagt von Ansprüchen, von Erwartungen, die sich nie erfüllen, von Vorsätzen, die man sich vornimmt, 2024 werde ich, und dann wieder scheitert, enttäuscht ist, erschöpft, weil diese Menschen einfach den Ort nicht finden, wo man echt zur Ruhe kommen kann. Es geht hin und her, getrieben, ja, wir würden sagen, von den tiefen Sehnsüchten. Von einer tiefen Sehnsucht im Mensch nach irgendetwas auf der Suche und man findet es nicht. Das ist die Perspektive, die Jesus hat. Er sieht irgendwie in die Menschen hinein. Er sieht nicht das Äußere, sondern er sieht ins Innere. Und er sieht auch, wie hilflos diese Menschen sind. Jesus sagt, weil kein Hirte da ist, ein Hirte, der zur Quelle führen würde, auf die Weide führen würde, der beschützen, der abwehren, niemand, der Sicherheit und Geborgenheit gibt. Und ich bin sicher, das hat man den Menschen nicht einfach so angesehen. Natürlich waren da die Kranken und die Verkrüppelten, die kamen. Sie strömten herbei, weil sie ja gehört hatten, Jesus heilt. Aber wenn wir die Evangelien lesen, dann merken wir ja, da waren viele vornehm Gekleidete dabei. Gut situiert, Handwerker mit gesichertem Einkommen, angesehene Schriftgelehrten, Unternehmer, Menschen, denen rein äußerlich nichts fehlte. Ich stelle mir vor, so wie ich in eure Mitte blicke, oder wenn ihr euch umschaut, etwa so haben die Menschen ja ausgesehen. Und Jesus sieht einfach tiefer hinein. Er sieht ins Innere. Und was er sieht, macht etwas mit ihm. Es bewegt ihn. Er ist bewegt von tiefem Mitgefühl, weil die Menschen abgehetzt sind und nicht dort in ihrem Leben, wo sie sein sollten. Und wenn du ehrlich bist und in dein Leben hineinschaust, empfindest du vielleicht genauso. Ich rede nicht vom Weihnachtsstress, diese paar Tage, die wir jetzt hinter uns haben, sondern viel, viel tiefer, viel die ernsteren Sachen. Dieses Erschöpftsein, das Ausgeliefertsein dem Leben, das nicht zur Ruhe kommen, das Suchen und nicht finden. Ich darf dir eines zurufen, Jesus sieht dich. Er schaut nicht vorbei. Es ist ihm nicht gleichgültig. Er ist bewegt von tiefen Mitgefühl, wenn er dich sieht. Er sagt nicht, ja, so ist halt das Leben. Ihr seid ja auch irgendwie selber schuld, im Paradies war es nicht so. Aber ja, ihr wolltet halt nicht und jetzt habt ihr es. Voilà. Jesus sieht dich. Und er sagt, ich bin der gute Hirte. Du darfst gerade jetzt in diesem Gottesdienst einfach mit der Gegenwart von Jesus rechnen und ihm sagen, Jesus, ja, du hast recht, so geht's mir. Komm in mein Leben, hilf mir, dir näher zu kommen. Und wenn du dich diesem Hirten anvertraust, dann wirst du erleben, wie er dich zur Quelle führt. Vielleicht hören wir nachher noch einen Bericht aus diesem Jahr, wo jemand genau das erlebt hat. Jesus tief bewegt von Mitgefühl. Wie ist es wohl den Jüngern gegangen? Die haben ja die gleiche Menschenmenge gesehen und vor Augen gehabt. Hatten die auch diesen Blick? Waren sie auch tief bewegt? Oder ging es ihnen ähnlich wie mir und dir vielleicht auch, dass wir ja täglich mit so viel Not konfrontiert sind? Dass man gar nicht anders kann, als sich einfach eine richtig dicke Haut zuzulegen. Wieder ein Schiff mit Migranten im Mittelmeer gesunken und die Zahl lesen wir schon gar nicht mehr, wie viele das jetzt da ertrunken sind, ob 50 oder 80. So und so viele Tote, Palästinenser werden ja jeden Tag gezählt, jetzt sind es über 21.000 israelische Soldaten, Ukrainer, Russen und dann x Konflikte, die wir gar nicht auf dem Radar haben und dann erst all das in unserem unmittelbaren Umfeld. Hier eine Ehe, die kriselt oder gar zerbricht. Dort ein Schicksalsschlag. Hier Not, da Not. Es wäre doch das Einfachste, das einfach alles hinzunehmen, Prinzip Kopf in den Sand und sagen, so ist halt das Leben. Und immerhin im Himmel wird es mal gut. Ja, wollen wir das sagen? An der Schwelle zum neuen Jahr. Jesus, gib mir eine dicke Haut. Oder wagen wir es zu sagen, Jesus, hilf mir die Not meiner Mitmenschen zu sehen. Ich will nicht abstumpfen. Du warst bewegt von dem, was du gesehen hast. Ich will bewegt sein von dem, was ich höre, was ich lese. Ich will bewegt sein. Jesus wendet sich an seine Jünger und sagt im Vers 37, da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter. Ja, das Bild von der Ernte wäre ja eigentlich voller Hoffnung, oder? Erntezeit ist eine gute Zeit. Da war das Pflügen, das Säen, das Bewässern, das Jäten und so weiter. Wie viel Schweiß und Mühe wurde da investiert. Aber Ernte hat das Ziel vor Augen. Jetzt ist es bald geschafft. Endspurt. Und wenn die Ernte eingebracht ist, Freude und Ruhe. Haben wir heute nicht mehr ganz so, weil wir nicht mehr diese ländliche Kultur sind. Aber in der Bibel lesen wir viel von dem, von dieser Freude, von den Festen, die dann gefeiert werden, Dankbarkeit für die gute Ernte. Aber so wie es Jesus formuliert. Die Ernte ist groß, aber es hat zu wenig Arbeiter. Dann wird die Ernte ja verderben, wenn sie nicht rechtzeitig eingebracht wird. Dann wird ja alles vergeblich gewesen sein. Vergebliche Mühe, vergeblich gearbeitet, umsonst der Schweiß, umsonst die Tränen. Und das heißt nichts anderes, als wenn zu wenige Arbeiter da sind, die werden sich abkrampfen bis zur Erschöpfung und es wird keine Freude aufkommen, weil so vieles liegen bleibt und nicht eingebracht werden könnte. Ja, was würdest du sagen? Wenn Jesus hier sagt, die Ernte ist groß, es hat zu wenig Arbeiter, tönt da Verbitterung durch? Oder gar ein Vorwurf? Wäre es nicht an den Jüngern, sich ein bisschen mehr anzustrengen? Ich meine, wir haben von Jesus gelesen, dass er durch die Dörfer und Städte zieht, predigt und so nebenbei noch alle, steht hier, Krankheiten und Leidenden heilt. Jesus macht es vor, was voller Einsatz ist. Das Problem ist nur, je mehr Menschen geheilt werden, desto mehr Kranke kommen. Okay, lasst uns früher aufstehen. Eine halbe Stunde früher. Und wenn es eindunkelt, komm, wir machen noch eine halbe Stunde länger. Und wenn wir die Abläufe noch ein bisschen optimieren, können wir auch noch ein paar Dutzend mehr abfertigen. Es gab doch mal dieses Lied, kennst du das noch? Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Geht das auf Jesus zurück? Ist das das, was er hier meint? Es hat zu wenige Arbeiter. Los! Es berührt mich so, wie Jesus zur Tat ruft und die Jünger ja in die Verantwortung hineinführt, aber so auf eine andere Art, auf seine Art. Er sagt nicht, los jetzt auf Wache, zack, Stroh mit Hose. Er sagt, stopp, innehalten, lasst uns beten. Für die Pragmatiker unter uns, die so die Arbeit sehen und immer anpacken, ist noch eine Herausforderung. Es sind wenige Arbeiter da, deshalb bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Es ist so entscheidend, dass wir verstehen, wo unsere Verantwortung ist. Manchmal, wenn wir diese Vorsätze an der Schwelle zum neuen Jahr fassen und denken, das will ich und hier will ich mich bessern und hier will ich mich zusammenreißen und das will ich nicht mehr, da merken wir doch, wie schnell wir überfordert sind. Und gerade hier, bei diesem Auftrag, diese große Ernte und so wenige Arbeiter, oh, wie schnell wären wir überfordert. Ich bin so froh, echt, dass für diese Ernte nicht ich verantwortlich bin und nicht du. Dass den Menschen geholfen wird, nicht ich, nicht du. Wie sollen wir reagieren auf die Herausforderungen dieser Welt? Wie umgehen mit all den Menschen, aufgeschreckt und ohne Hilfe? Jesus, der bis zur Erschöpfung dient, heilt, lehrt, ermutigt. Es gibt so eine Geschichte. Nach so einem Tag steigt er ins Boot und als es dunkel wird und ein bisschen schaukelt, da schläft er ja ein. Und zwar so tief, dass der Sturm ihn nicht weckt, obwohl sicher Wasser reinspritzt und alles. Wie erschöpft muss er gewesen sein? Und es gibt andere Abschnitte in den Evangelien, wo man so zwischen den Zeilen erahnen kann, dass Jesus bis an die Grenzen seiner Kräfte ging. Aber hast du das auch schon beobachtet? Vielleicht kennst du so jemand. Jemand, der sich mit allem, was er hat, für eine gute Sache einsetzt. Solche Menschen erscheinen dann schnell ungeduldig, weil die Not ist so groß. Sie erscheinen hart mit sich selber und erst recht mit ihren Mitarbeitern, weil sie nicht die gleiche Energie und Leidenschaft aufbringen können. Sie stehen in Gefahr, andere wichtigen Ebenen des Lebens zu vernachlässigen, Beziehungen zu Mitmenschen, vielleicht gar zu Gott, weil es so viel zu tun. Vielleicht ihre Gesundheit. Und weil niemand ihr Tempo mitgehen kann, enden sie oft vereinsamt, haben mit allen gebrochen, frustriert. Und was ich leider so ein bisschen beobachtet habe, oft zynisch. dass irgendeinmal es keine andere Reaktion mehr gibt, als mit Zynismus auf die Not dieser Welt zu reagieren. Weil es gibt kein Ende. Und Jesus, der so alles hineingeworfen hat, nichts von dem lässt sich bei ihm beobachten. Bis zum Schluss erscheint er, ja heute würden wir sagen, emotional ausbalanciert, gesund. Er ist offen und bleibt offen für die Bedürfnisse dieser vielen Menschen. Er nimmt sich Zeit, Feste zu feiern. Nimmt sich sogar Zeit für kleine Kinder. Er ruht am Sabbat, verbringt Zeit mit seinen Freunden. Wie kann das sein? Hat er die Dringlichkeit seiner Mission nicht verstanden? Doch, sehr wohl. Hat er nicht gesehen, wie dringend Menschen Hilfe brauchen? Doch, sehr wohl. Fehlt es ihm am Mitgefühl? Nein, haben wir ja gelesen. Aber er weiß eines, es gibt einen Herrn der Ernte und er ist verantwortlich. Er ist zuständig, es ist seine Ernte. Jesus hat verstanden, wo seine Verantwortung liegt. Und das ist auch für uns, gerade an der Schwelle zum neuen Jahr, gerade wenn wir sagen, ja, lasst uns diese Welt verändern, so, so entscheidend. Dass wir verstehen, wo unsere Verantwortung liegt. Ich komme nochmal zurück. Das ist doch der Grund, warum wir oft die Not unserer Mitmenschen nicht sehen wollen. Weil wir sie nicht an uns heranlassen wollen. Wir überfordert sind. Wie wir wissen, ich kann ja nicht überall helfen. Ich will es gar nicht sehen. In unserem Umfeld nicht. Und schon gar nicht überall auf dieser Welt. Wenn wir nicht verstehen, wo unsere Verantwortung liegt, können wir nicht anders, glaube ich, als Menschen, als unser Herz hart zu machen und unsere Augen abzuwenden, bevor Mitgefühl aufkommen kann. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Für die Ernte ist er zuständig. Unser Gott im Himmel. Und auch für das Senden der Arbeiter. Er ist der Herr der Ernte. Und dieser Herr ist der, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Schöpfer von allem, der Allmächtige. Gott, er hat Ressourcen. Seine Ressourcen sind uneingeschränkt, unbeschränkt. Und so sind wir hier irgendwie in einer ganz interessanten Ausgangslage. Jesus sagt nicht, hey, easy, der Herr der Ernte kümmert sich um alles. Ich habe vorhin gesagt, er nimmt die Jünger mit in die Verantwortung hinein. Er sagt nicht, entspannt euch. Er sagt, betet. Bittet, dass er Arbeiter sende. Und das ist unsere Verantwortung. Und jetzt können wir natürlich sagen, aber Moment, Gott weiß doch das alles. Wenn er der Herr der Ernte ist, dann sieht er doch, dass es an Arbeitern mangelt. Ja, das ist so. Wenn wir beten, es geht nie darum, Gott etwas mitzuteilen, das er noch nicht wahrgenommen, noch nicht gewusst hätte, sondern irgendwie will Gott uns einfach zu Teilhaber machen. Er will uns Mitverantwortung geben für diese Welt. Jesus gibt uns Anteil, aber ohne uns zu überfordern. So schön. Und wenn wir jetzt an dieser Schwelle zum neuen Jahr stehen, was soll uns wichtig sein? Es gibt ganz viel Gutes, was dir wichtig sein soll. Aber hier ist auch ein Aspekt, den wir mitnehmen wollen. Dass wir uns von der Not, dieser Welt bewegen lassen. Dass wir in diesen Riss stehen und Gott um sein Eingreifen bitten. Ja, ich bin zurückhaltend mit Vorsätzen, weil ich selber bis jetzt das meistens nicht umsetzen konnte. Aber was ich eigentlich meine, ist, dass wir unser Herz offen machen, dass der Heilige Geist hineinwirken kann und uns diesen Blick für unsere Mitmenschen geben kann. Auch ihr Teens, dass ihr nicht einfach denkt, ja, das sind die Erwachsenen, ja, die verbocken wirklich einiges, auch ihr könnt beten. Und ich denke, das tun wir schon und du vielleicht viel mehr als ich, aber lasst uns ganz bewusst Raum geben für diesen Blick, den Jesus hat. Er sieht die Menschenmenge, ist bewegt und bittet den Herrn der Ernte um Arbeiter. Ich möchte einer letzten Frage noch nachgehen. Und das ist eigentlich, ich glaube, die ganz entscheidende. Was denkst du? Haben die Jünger das dann gemacht? Haben sie gebetet? Den Herrn der Ernte gebeten, dass er Arbeiter schicke? Sind sie in diese Verantwortung auch wirklich hineingestanden? Ja, dazu steht leider gar nichts im Bibeltext. Wie so oft habe ich Fragen, die ich dann die Antworten nicht finde. Im nächsten Vers beginnt einfach ein neues Kapitel. Wir wissen es nicht mit Sicherheit. Aber ich würde mal davon ausgehen, das sind ja 12. Und unter diesen 12 war sicher ein paar Gewissenhafte, die getan haben, was Jesus ihnen gesagt hat. Also ein Teil der Jünger hat das ganz sicher gemacht. Und sie haben ja auch bei Jesus gesehen, wie er sich immer wieder zum Beten zurückgezogen hat und wie er mit Kraft und Vollmacht seine Beziehung gestärkt da herausgekommen ist. Sie haben in Kapitel 6 vom Matthäus-Evangelium zu Jesus auch gesagt, lehre uns beten. Und dort haben sie das Vaterunser bekommen. Da bin ich sicher, dass sie das aufgenommen haben, das gebetet haben immer wieder. Und wahrscheinlich haben zumindest einige diesen Auftrag jetzt mitgenommen. Geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und du bist der Herr der Ernte. Und du willst, dass sie ganz eingebracht wird. Bitte schenke Arbeiter. Und es könnte sein, das ist jetzt eine reine Unterstellung, das ist einer von mir ausgedacht, dass einige deshalb so eifrig gebetet haben, weil sie ganz froh waren, dass Jesus ihnen diesen Auftrag gegeben hat. Weil sie dachten, zum Glück, als er von fehlenden Arbeitern sprach, habe ich schon Angst gehabt. Er meint uns. Wir müssen nur beten. Ah, das können wir. Und sie haben so diese gemütlichen Gebetsecken eingerichtet, weißt du so, mit Musik und gedämpftes Licht. Und dort sagt Jesus, danke. Vater im Himmel, danke, dass das unser Auftrag ist. Und das wollen wir tun. Wir beten, schicke du Arbeiter. Und danke, dass wir diesen Dienst haben. Ich wäre so überfordert mit der Not in dieser Welt. Ich habe gesagt, dass wir es nicht so genau wissen. Es beginnt einfach ein neues Kapitel. Und doch ist es interessant, wenn wir weiterlesen, steht, dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben, alle Krankheiten und Leidenden zu heilen. Und wir spüren, sie bekommen einen Auftrag und werden ausgesandt. Weißt du, die Kapiteleinteilungen wurden erst im Mittelalter ergänzt. Wir haben ehrlich gesagt keine Ahnung, ob dieser Vers, Matthäus-Evangelium 10, Vers 1, eigentlich noch zum Kapitel 9 gehören würde, weil es gab gar keine Kapitel. Und das ist schon klar, Matthäus Evangelium hat nicht einen ganz chronologischen Bericht. Wir haben keine Ahnung, was dieses dann, wie viel Zeit da vergangen ist. Aber offensichtlich war es ihm wichtig, von diesem Auftrag betet, dann weiterzufahren, dass die Jünger selber ausgesandt wurden. Das kann doch kein Zufall sein. Ja, beim Beten, man kann das ja verschieden machen. Man kann ganz mechanisch beten, so wie Punkt für Punkt auf einer langen Liste. Aber das ist eigentlich gar nicht echtes Gebet. Gebet heißt ja nicht, ich füttere diesen Wunschautomat mit Anliegen, weil er sonst nichts zu tun hat oder irgendwie so. Sondern Gebet ist ja immer Dialog mit Gott, Zusammensein mit Gott. Und wenn ich sein Anliegen ernsthaft und aufrichtig aufnehme, passiert da nicht etwas, auch mit mir? Wenn wir dem Herrn der Ernte begegnen und mit ihm austauschen, wie groß diese Not ist, und ich in dieser Begegnung sein Anliegen für die Menschen spüre, sein Interesse, wie er bewegt ist von Mitgefühl, seine Liebe realisiere, dass er seinen Sohn extra dafür auf diese Welt geschickt hat, damit es Hoffnung gibt. Wenn wir zulassen, dass dieses Gebet Begegnung mit Gott ist, dann wird er doch beim Beten uns zu sich ziehen, an sein Herz. Und warst du schon mit jemandem zusammen, der ein Anliegen hatte für etwas? Wenn man da ein bisschen zusammen ist und ein bisschen austauscht, plötzlich hat man dasselbe Anliegen. Man ist erfasst von seinem Anliegen. Wenn wir so beten, Herr der Ernte, die Not ist groß, schicke Arbeiter, das wird dein Herz verändern. Es wird mein Herz verändern. Und plötzlich laufe ich an eine Not heran. Und das ist nicht jede Not der ganzen Welt von jedem der 8 Milliarden Menschen, sondern eine Not, wo ich heranlaufe, wo ich spüre, und hier hat mich jetzt der Herr hingesandt. Jetzt bin ich sein Arbeiter, den er sendet. Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und er sendet sie aus. Und keiner sagt, Herr, warum ich? Keiner sagt, Jesus, wir haben doch schon einen Auftrag, wir beten für Arbeiter. Jetzt, aber wir können ja nicht beides, sende jetzt andere. Nein, ihr Herz wurde verändert. Das lese ich jetzt alles in den Bibeltext hinein, ich gebe es zu. Aber das ist doch offensichtlich. Matthäus 10, Vers 1. Es ist offensichtlich, dass ihr Herz bewegt ist vom Wunsch, dass Gott der Not dieser Welt begegnet. Und als Jesus sie ausrüstet mit Vollmacht, gehen sie mit Freude. Bist du bereit für diese Art Gebet? So dieser zweiteilige Auftrag. Zuerst einmal einfach den Herrn der Ernte beten, aber nicht mechanisch, sondern in der Gegenwart Gottes. Ihm begegnen. Und ich kann dir eines sagen, du hast ein ganz spannendes 2024 vor dir. Wo du immer wieder spüren wirst, und jetzt bin ich der Arbeiter Gottes in dieser Situation. Und die Kraft Gottes dich erfüllt. Und die Weisheit Gottes und all das, was du in dem Moment brauchst, um deinem Gegenüber zu dienen. Ich lade dich ein, dass wir jetzt einfach zusammen beten. Und wenn du willst, wenn du diesen Auftrag von Jesus ernst nehmen willst, dann sage doch zu deinem Herrn Jesus, hier bin ich. Hier bin ich. Erhalte mir ein weiches Herz. Und ich will deine Berufung aufnehmen, ich will beten in deiner Gegenwart und ich bin gespannt, was dann passiert. Lasst uns beten miteinander. Ja, Jesus. Die Not dieser Welt ist viel zu groß. Und mir geht es, ehrlich gesagt, genauso, wie ich beschrieben habe, dass ich immer wieder mein Herz hart mache. Gar nicht sehen will, gar nicht wissen will, froh bin für alles, was ich nicht weiß, weil mich doch diese Not überfordert. Aber du rufst uns in die Verantwortung auf deine Art. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter schicke. Und Jesus, dort kann ich beginnen. Hilf uns als Gemeinde, dort zu beginnen. Aber wir weihen uns dir. Heiliger Geist, komm. Komm und fülle uns. Komm und fülle uns. Amen. Amen. Ein ganz kurzes Gebet. Vielleicht hast du den Eindruck, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Ja, wir haben jetzt diese Zeit in der Gegenwart von Jesus, weil wir das Abendmahl miteinander feiern dürfen. Und das ist auch so ein Privileg, dass wir das Jahr abschließen dürfen mit dem Abendmahl. Weil das bedeutet, dass wir alles eigentlich zurücklassen dürfen. Was uns belastet an Schuld, an Versagen, an Nicht-Genügen, das Gefühl haben, da habe ich versagt, Jesus. Ich wollte doch und ich habe nicht. Dafür ist das Abendmahl. Jesus gibt uns diese Zeichen. Brot, das für seinen Leib steht. Traubensaft, das für sein Blut steht. Mit der Botschaft, das ist für dich gegeben, damit dir vergeben werden kann. Und weißt du, als Jesus das erste Mal das Abendmahl eingesetzt hat, da sagt er als erstes, noch bevor er erklärt, was er tun wird, als erstes sagt er, ich habe mich so gesehnt, dieses Mahl mit euch zu nehmen. Das ist das Herz von Jesus. Das ist die Einladung, die in diesem einfachen Satz zum Ausdruck kommt. Jesus sehnt sich nach dir. Und so lade ich dich ein, ruhig zu werden. Einfach Jesus und seinem Reden Raum zu geben. Und das, wo du empfindest, hier brauche ich Vergebung. Hier will ich aufräumen. Hier will ich frei werden. Dass du das Jesus bringst. Und das muss nicht Schuld sein. Es kann auch Sorge sein. Es kann Verbitterung sein. Es kann Enttäuschung sein. Bring es Jesus. Darf ich das Team bitten, nach vorne zu kommen, das mir hilft beim Verteilen. Und wir wollen beten miteinander.